Herzlich willkommen, liebe Hände, zum Tennis-Podcast Nummer 1 des deutschsprachigen Raums. Mein Name ist Christian Weninger und ich möchte jetzt meinen genialen Partner, lustigen Freund und ebenfalls sehr, 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 sehr talentierten Tennisspieler. Wenn er ein bisschen mehr trainieren würde, dann wäre er mehr als ihm geworden. Aber ich möchte den Oliver Hauser begrüßen. Hallo Olli, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, hallo liebe Leute an den Empfangsgeräten. Ich habe gleich mal eine schlechte Nachricht für euch. Ich bin heute nicht ganz fit. Ich hoffe trotzdem, dass ich gut deliveren kann. Und vor allem hoffe, dass ich für unseren Freund, den Dieter, ich habe jetzt extra das Mikro ganz aufgedreht, sehr, sehr viel rotzen und husten kann, damit er das genau, ich weiß nicht genau, ob ich es so rüberbringe wie du im letzten Podcast, aber er hat sich recht gut gefallen und Dieter, ich werde mir wirklich Mühe geben, vielleicht mal diese Rolle auszufüllen. Mal schauen, ob ich in deine großen Fußstapfen treten kann.
In Dieters große Fußstapfen, ja, das wird nicht so leicht werden. Hm. Ich muss ja dazu sagen, mir ist ja das gar nicht aufgefallen bei der Aufnahme. Da merkt man schon mal, wie sich das ganz, ganz natürlich für mich anfühlt, Podcasts für euch und für dich zu produzieren, Olli. Wir reden fast schon frei von der Leber. Das kommt ungeschnitten aus, da machen wir auch keinen Hehl mehr draus. Manchmal haben wir ein paar Jingles eine, aber ganz egal. Dieter, danke für deine lieben Rückmeldungsworte. Wir werden dich nicht enttäuschen, wir bleiben dran. Wir sind so knapp vom 100er. Mhm. Und vielleicht kann man es auch schon vorweg. Das ist eine kleine Überraschung schon geplant. Aber, Olli,
ja, und Dennis ist ja selbstverständlich,
was für ein Dieter,
oder?
Das ist ja Dennis ist was für ein Dieter.
Das ist ja schon eine große Überraschung für ihn.
Und bei dir möchte ich meine einleitenden Worte noch einmal zurücknehmen, dass dir ist selbstverständlich so auch was geworden, ohne Üben.
Ja, ja, vielen Dank.
Das wollte ich nur sagen, bitte.
Aber bleib ruhig ein bisschen streng mit mir am Court, wie wir Tennisspieler sagen. Da kann man schon noch was rausholen.
Auf jeden Fall. Olli, du, ich habe in unserer Vorbereitung ganz vorne ein wunderbares Bananenbild gepostet. Kannst du das bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben und ich würde es gerne auf einer Bananenskala von 1 bis 10 bewertet haben, bitte.
Ja, sehr, sehr gern. Gebt es vielleicht einmal ein, Rafael Nadal Banane, wenn ihr interaktiv mit uns mitmachen wollt. Wir haben es eh letztens schon erwähnt, Tennis, ein Sport, nirgends anders werden mehr Bananen gegessen als da und das ist natürlich dann auch für uns doppelter Spaß und doppelte Freude, über Tennis zu reden. Rafael Nadal auf einem Sandplatz, er hat eine Bananenschale in der Hand, in der rechten Hand und mit der linken Hand beziehungsweise mit dem linken Zeigefinger deutet er auf seinen Hals. Und ich gehe mal davon aus, dass er im Speziellen auf die Speiseröhre deutet und dass er damit uns sagen will, dass er diese Banane gerade gegessen hat. Sehr witziges
Wort. Ach so, ja. So habe ich es gar nicht gedeutet. Aus seinem Blick lese ich da leichte Schwierigkeiten. Irgendwas dürfte doch da sein.
Dass er im Hals steckt geblieben ist?
Ja, es wirkt so, oder? Er wirkt nicht komplett zufrieden. Es ist eher so ein auffordernder Blick, vielleicht schon Richtung Betreuerbank, ich weiß nicht. Was sagst du?
Ja, ich weiß nicht. Sagt uns, wie ihr das empfindet. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich nicht vergesse, es wieder, wie ich es in letzter Zeit auch ganz gern mache, es als Thumbnail, also als Coverbild für unseren Podcast verwenden. Dann könnt ihr uns
das wäre schön
selber eure Meinung dazu schreiben. Aber du hast recht, ja, vielleicht ist da irgendwas in seinem Hals stecken geblieben, was natürlich seine Leistung wahrscheinlich trotzdem nicht beeinflusst. Er ist eine Maschine, Rafael Nadal. Ganz ein großer im Tennissport.
Für mich sogar, ich bin ja ein großer Freund des Sandplatzes und drum für mich einer, also ja, es ist der Größte. Ich glaube, ich kann das so sagen.
Ja, na, auf jeden Fall. Und nach wie vor aktiv während der Aufnahme. Im Gegensatz zum Roger Federer, einem zweiten großen Tennisspieler und ein zweites großes Bananen-Tennis-Bild, was du da gefunden hast. Auch da fordere ich euch auf, es kurz einzugeben. Roger Federer scheinbar als Botschafter in der dritten Welt unterwegs und er erfreut die kleinen dunkelhäutigen Kinder, mit, indem er eine Banane vor den Mund hält. Das ist in Roger sein Humor, dafür ist er bekannt. Ich weiß nicht genau, ob er nur mehr drauf hat humormäßig, aber es ist eh wirklich schon ganz gut.
Das werden wir alles im Roger Federer Podcast, der früher oder später mal kommen wird, sicher besprechen.
Wenn wir speziell auf seinen Humor eingehen, ja.
Wird ein fixer Punkt werden. Hm. Vielleicht einmal die Hände, die wird es auch interessieren, was ist denn überhaupt mein Bezug zum Tennis? Warum Tennis?
Ja. Ja?
Du weißt ja schon, aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich finde ja, es gibt ja fast kein schöneres Geräusch, als wenn man in einer Tennishalle so richtig schön hinten auf der Grundlinie oder kurz dahinter, ein bisschen dahinter, so richtig Feuer auf dem Ball hat, oder? Das ist doch ein absolut herrliches Geräusch.
Ja, wenn nicht am Nebenplatz gerade Jugendtraining ist und mein Herz nicht gut, aber in einer leeren Halle, so wie in Güssing, da spielt keiner sonst. Da ist es fantastico. Ich spiele momentan fast jeden Samstag um 17 Uhr kein Mensch dort.
Obwohl warum spielt da keiner? Ja, spielen die nur im Sommer, oder wie?
Ja, es ist total witzig, weil es gibt zwei Hallen im Südburgenland. Einmal einen Platz, einen Einzelplatz in Bad Tatzmannsdorf und einmal vier Plätze in Güssing. Und es spielt am Samstag um 5 Uhr abends oder nachmittags kein Mensch. Aber gut, das gehört in den Güssing-Podcast.
Bei mir sind fünf Plätze und da hast du Samstag, Sonntag zwischen 8 Uhr in der Früh und ich glaube 23 Uhr am Abend muss Glück haben, wenn es irgendwo einmal eine Stunde erwischt. Ja.
Unglaublich. Ja, du bist. Was ist dein Wohnzimmer, dein Tennis-Wohnzimmer?
Die Racket World für diesen Winter. Racket World in Otterkring.
In Vienna, für unsere internationalen.
Ja, wo wir ja bald einmal gemeinsam hingehen, nämlich nächstes Wochenende schon.
Ja,
sehr freue mich schon sehr drauf.
Freue ich mich auch. Ja,
ich habe persönlich relativ spät angefangen zum Tennisspielen. Ich war 10 und habe erst mit so einem Schul-Freifach-Tennis dann begonnen, da langsam reinzuwachsen. Also haben in der Woche 2 Stunden mit vielen Schulkollegen und das hat einiges ausgelöst bei mir. Ja. Und ich war nie in einem Verein, aber habe immer wieder so mich eingemietet, stundenweise. Und habe da mit Freunden dann Tennis gespielt, genau. Unter anderem mit dir. Schon zweimal jetzt, kann man sagen, ja.
Stundenweise eingemietet und mit den Bällen gespielt.
Ja. Das war
ein großes Vergnügen für den Christian.
Genau.
Ja. Naja,
Schulenwochen waren natürlich auch, du kennst ja auch diese Sportwochen, wo du dann eine Woche Tennis spielst, zum Beispiel auch bei dir, ganz in der Nähe, beim Matsee. Sagt dir das was in Salzburg, da war einmal?
Selbstverständlich.
Da habe ich einen super Tennislehrer gehabt, der hat 2B gehabt und das war für uns extrem witzig, weil er mich gar nicht abgeschlossen hat. Also es war kein komplett abdeckendes, es hat hinten immer noch ein bisschen ein Luftlassen zwischen dem Kopfluft. Normalen Kranzl, das noch gestanden ist und seinem Haupthaar. Das war sehr witzig. Okay. Matze, ja, da haben wir gut Tennis gespielt, 5 Tage lang. Weiß nicht, wie viele Stunden am Tag, Vormittag immer, oder? Dann war doch Mittagessen, Mittagspause und dann wieder weiter. Das habe ich ein paar Mal gemacht auf so Sportwochen. Hat mir sehr viel gebracht und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich mittlerweile ein sehr, sehr guter Tennisspieler auch bin.
Mhm. Ja, da hast du gleich durch deine Begabung, die du nicht nur beim Tennis hast, sondern auch beim Podcasten, die Zuhörer mit ins Boot geholt, da werden sich viele betroffen gefühlt haben, weil die gute alte Sportwoche, da wird natürlich Tennis immer angeboten und da haben sicher die meisten auch oder viele von euch auch Tennis ausgewählt, weil ja, das ist wahrscheinlich das wenigst.
Ja, sonst hat es noch gegeben Segeln und Surfen, glaube ich, war sonst noch, ja.
Genau. Okay, ja, mein Bezug zu Tennis kennt ihr wahrscheinlich eh schon relativ gut. bin auch gar nicht so viel früher eingestiegen. Habe immer gespült mit meinem Nachbarn, alle Plätze in Hof und Umgebung abgegrast, obwohl es gar keine Rasenplätze waren. Und dann haben wir so die ärgsten Kämpfe natürlich nur von der Grundlinie ausgegeben. Grundlinienduelle auf höchstem Niveau, Topspin-Seiten extra eine da, weil das war in damals in den 90er Jahren. Von früh bis spät, eine Zeit lang, also wirklich sehr, sehr lang. Und ich bin wirklich zum großen, großen Tennis-Fan geworden. Und ich habe immer in den Poesie-Alben, Freundschaftsalben von den Freunden reingeschrieben, Tennisspieler möchte ich mal werden. Und es ist mir gelungen. Wenn auch nicht profihaft. Mhm. Genau. Ja. Na, ist ja ein super Sport, für mich einer der allerlässigsten, nach Skispringen oder mit gemeinsam mit Skispringen sicher das Schönste, was man aktiv ausüben kann, würde ich sagen.
Schöner als Fußball.
Ja, mit Abstand.
Gut, jetzt habt ihr ein bisschen was über unseren Background erfahren und es wird sich im Laufe des Podcasts immer wieder nur ein bisschen was einfließen und wird da alle die ein oder andere Tennis-Anekdote sicher nur teilen oder ein paar Schmankerl, die er sicher nicht für sich behalten wird. Aber kommen wir mal zur Geschichte vom Tennis. Es gibt einen französischen... Ja, weil du hast gerade so nachdenklich aus dem Fenster rausgeschaut.
Ja, hat man taugt. Ich schwelge und höre einfach deine Stimme zu und das geht mir gut.
Ah, danke.
Mhm. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du gerne... dass du jetzt uns ein bisschen was über die Geschichte des Tennis erzählen wirst. Ich kann schon spoilern, auch ich habe das eine oder andere mir im Vorfeld schon angeeignet. An Wissen.
An Wissen? Mhm. Dann könntest du das übernehmen, wenn du magst.
Nein, ich habe mir schon überlegt, an einem gewissen Punkt möchte ich ganz gerne einsteigen. Ich habe mir schon alles im Vorfeld überlegt.
Na gut, Olli, ich werde einfach mal beginnen, okay?
Tennis ist ja Taktik und Podcasten hat auch viel mit Taktik zu tun.
Also Tennis gibt es schon ziemlich lange. Es gibt einen französischen Vorläufer des heutigen Spiels und das heißt der Jeu de Paume. Und das wurde zunächst in Klosterhöfen gespielt.
Gibt es ein schönes Lied, oder? Jeu de Paume, Avignon, na 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 na.
Und, und okay. Später in Ballspielhäusern. Stell mir so ähnlich vor wie die Racquet World. So ein Ballspielhaus, ne?
Auf jeden Fall.
Das war's. Und es ist auf einem rechteckigen Feld gespielt worden. Die Spieler machten ihre Angabe, indem sie den Ball über das Netz gegen eine Wand schlugen, ja, die entlang des Feldes verlaufen ist. Und der Ball ist dann zurückgeprallt. Die Zuschauer saßen auf der Wand gegenüberliegenden Seite, also hinter den Spielern. Linien haben das Feld in 15 Zoll, und da kommen wir vielleicht schon der Zählweise ein bisschen entgegen, 15 Zoll, knapp 40 Zentimeter breit ist es, parallel verlaufenden Streifen an beiden Netzseiten hat es da gegeben.
Okay.
Und in Paris aber hat schon...
Jetzt warte mal kurz, ja. Da möchte ich nämlich jetzt zum Beispiel mich kurz einklinken. Ich habe ein sehr nachdenkliches Gesicht gemacht. Jetzt auch nochmal, dass du erzählt hast, weil das ist sehr schwer für mich zum Verstehen gewesen. Und du hast gesagt, sie sind hinter den Spielern gewesen, die Zuschauer, aber ich glaube, sie waren eher seitlich. Sie waren gegenüber von der Wand und die Wand war ja quasi im 90-Grad-Winkel zum Netz. So ist es, glaube ich, gewesen. Und an was hat mich das erinnert? Und damit ihr euch es vielleicht auch besser vorstellen könnt.
Wie kommst du drauf, dass die Wand in einem 90-Grad-Winkel zum Netz gewesen ist, aus diesem Satz, den ich gerade gesprochen habe.
Ja, weil die Spieler machten ihre Angabe, indem sie den Ball über das Netz gegen eine Wand schlugen. Und zwar ist das Netz seitlich gewesen, hätte mir gedacht.
Das ergibt ja gar keinen Sinn, oder? Was ist, wenn sie dann diese seitliche Wand nicht treffen?
Naja.
Ist es nicht so ähnlich wie eine Mischung aus Squash und Tennis, die ich da gerade beschrieben habe?
Naja,
also das nur, dass da ein Netz war schon. Und dahinter war eine Wand.
Ich kann eh auflösen. So ich habe mich nicht auskennt und was habe ich gemacht? Ich habe bei Wikipedia, beziehungsweise hast du dieses Jeu de Paume eh schon verlinkt, liebenswerterweise extra. Und da habe ich dann drauf geklickt. Und das könnt ihr auch gern mitmachen. Und da geht es dann um diesen Vorläufer, über dieses Jeu de Pomme. Und da steht dann zum Beispiel: Eine ausführliche Beschreibung seiner Entstehung findet ihr in Die Geschichte des Tennis. Was habe ich gemacht? Ich habe in Die Geschichte des Tennis draufgeklickt, aber auch wenn man schon auf den Jeu de Pomme Artikel draufdruckt, und vielleicht machst du mit, Christian, da siehst du nämlich schon die Zuschauer, sie sitzen tatsächlich seitlich. Und es ist eine Wand auf der, in dem Fall sehe ich eine Wand auf der rechten Seite, in der Mitte ein Netz und auch vorne eine Wand. Und auf der linken Seite sind Zuschauer. Das ist sehr gut illustriert hier. Und wenn ihr dann auf Geschichte des Tennis klickt, dann geht es weiter. Und das ist nämlich das Allercoolste jetzt. Und zwar geht es dort darum, dass das quasi auch ein Vorgänger von einem Spiel namens Pelota war. Und die geneigten Bud Spencer und Terence Hill-Freunde kennen das natürlich aus dem Film 2 sind nicht zu bremsen, glaube ich, wo der Bud Spencer als Ramon Serrano auftritt und Pelota spielt. Mit dieser verlängerten Kralle. Ich weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, Christian.
Ah, ist es der, was man am Anfang von Miami Vice auch sieht? Ist das dieser halbrunde Fangarm? Das ist Pelota. Genau. Da ziehst du Geschwindigkeiten von über 130 km/h, glaube ich.
Genau, das smasht volle Kanne gegen die Wand. Und so ungefähr, also so war das damals. Und nur halt ohne, nur mit der Hand, glaube ich, haben sie es gespielt, mit der Handfläche. Damals im Mittelalter noch. Also sehr, sehr interessant, diesen Weg, den ich da gegangen bin. Und was habe ich dann als nächstes noch gemacht? Ich habe Ramon Serrano noch angeklickt, beziehungsweise mir gesucht. Und der Ramon Serrano war der Bruder vom Franco, von dem spanischen Diktator. Mhm. Was ich sehr witzig gefunden habe, die Namensgleichheit. Und der ist erst 2002 gestorben und 1901 geboren. Also über 100 Jahre waren. Und war die rechte Hand, so wie ich deine, vom Diktator Franco. Sehr, sehr, sehr interessant. Also, mein
Mehrwert. Das war jetzt wirklich sehr interessant. Und das war der Punkt, wo du reingrätschen wolltest. Genau. Gell? Und das ist das super, super gelungen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Na gut. Jetzt, nachdem du mich da aufgeplattelt hast, werde ich trotzdem weitermachen.
Das war mehr wert.
Ja. Also in Paris wurden bereits zwischen 1500 und 1600 zahlreiche kommerzielle Tennisanlagen erbaut. Das war mir vorher nicht klar, bevor ich das vorbereitet habe, dass das schon so lange geht. Und in denen die Besitzer die für das Spiel nötige Ausrüstung auch verliehen und verkauft haben. Und es wurde durch verschiedenste Bevölkerungsschichten als Freizeiteinrichtung genutzt. Und dann gibt es einen englischen Major, der heißt Walter Clopton oder Walter Clopton Wingfield. Und der hat sich 1874 seine Art von Tennis, die er, und das spreche ich jetzt wahrscheinlich nicht richtig aus, Sphairistike, das ist ein griechisches Wort für Ballspiele, die er so genannt hat und die hat er sich patentieren lassen. Und da sind das erste Mal richtige Regeln definiert worden. Und da es auf Rasen gespielt wurde, wie er in England nur immer üblich ist, wurde es auch Lawn-Tennis genannt.
Vielleicht hast du es für Rasentennis. Major-Turniere, ja, weil das der Major, ja. Walter. Mhm.
Das kann sein. Muss aber und nicht. Das bis heute übliche Tennis entstand mit neuen Regeln im Zuge der ersten Meisterschaft in Wimbledon im Juli 1877.
Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt nur mal nachgeschaut wegen dem Diktatorbruder. Es ist leider nicht richtig, was ich gesagt habe. Er ist der Schwager. Und nicht der Bruder. Und er ist 2003 gestorben und nicht 2002. Aber da möchte ich mich sofort
verbessern. Dann war er 102 Jahre alt sozusagen,
richtig,
oder?
Richtig gut gerechnet. Guter Typ. Wie ist denn das mit der Ausrüstung, Christian? Wann hast du deinen ersten Schläger gehabt? Dann auch wahrscheinlich mit 10 Jahren, schätze ich mal. Oder hast du da ausgeliehen am Anfang?
Es war kein, also er wurde mir geschenkt. Es war, ich habe keinen neuen bekommen. Ich habe einen ausrangierten Holzschläger von einer bekannten Familie dann gehabt. Ich weiß nicht, wie alt die Seiten waren. Weil meine Eltern einmal schauen wollten, ob ich da überhaupt dranbleibe, ob sie das überhaupt auszahlt. Mhm. Das war schon, da war ich mit meinem Holzschläger allerdings, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, aber die meisten haben damals schon andere Schläger gehabt.
Das ist schon arg eigentlich, oder? Das, also mein erster Schläger war auch schon ein Alu-Schläger. So ein Kinderschläger. Von Donai, kann ich mich noch gut erinnern. So gelb, rosa-roter, wunderschön für ein Kind anzusehen. Aber ich habe so den Sohn von Bekannten von meinen Eltern, den habe ich ab und zu mal auf die Finger geschaut, weil der war halt schon erwachsen und der hat einen Holzschläger noch gehabt und der hat halt gut Tennis spielen können und das ist schon irgendwie für mich aus der heutigen Sicht unfassbar, dass wir noch aus einer Zeit kommen, wo teilweise die Leute nur mit dem Holzschläger auf dem Platz gestanden sind. Das ist ja wirklich unfassbar.
Naja, unfassbar, das verändert sich halt einfach die Ausrüstung, oder?
War dann also sehr stolz.
Dann ja, warum bist du stolz, Oliver?
Ich war dann sehr stolz auf meinen zweiten Schläger, weil der war dann aus Graphit. Und der war natürlich viel, viel leichter. Und da habe ich dann schon natürlich ein bisschen angeben können auch damit.
Liebe Grüße. Ja, ich habe dann auch so ein Techno Pro gehabt.
Entschuldigung, jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Bitte, Christian.
Nein, ich habe auch gesagt, also mein zweiter Schläger war dann auch, ich glaube, es war Graphit, ja, oder irgendein anderes Material, ein leichteres, ein modernerer Schläger auf jeden Fall. Techno.
Stahl hast du aber nie gehabt, oder?
Ich glaube nicht, nein. nein, das war irgendein Kunststoff.
Finde ich witzig, ja. Stahl steht da auch bei dir im Handout, das irritiert mich jetzt ein bisschen.
Als Stahl. Alu, Stahl, ja.
Ja, passt das?
Ja, sicher, das passt, okay. Ja.
Und wie ist es jetzt heutzutage eigentlich?
Erzähl uns was drüber. Du hast doch einen ganz neuen Tennisschläger.
Nein, ich habe keinen ganz neuen Tennisschläger. Mein Tennisschläger ist auch schon wieder ein paar Jährchen alt und ich habe keine Ahnung, aus welchem Material er besteht. Aber hauptsächlich bestehen die Schläger aus, also in der aktuellen Zeit, aus Kohlenstoff, faserverstärktem Kunststoff. Mhm. Mit 3F schreibt man das, liebe Leute.
Genau. Also
schwierig
zu lesen, das Wort. Und es hat ein sehr geringes Gewicht und eine sehr hohe Steifigkeit.
Das ist dir wahrscheinlich besonders wichtiger. Du schaust ja auf die Steifigkeit, vor allem von Stehlampen.
Genau. Mhm. Tennisseiten bestehen aus Nylon und Polyester. Mhm. Mittlerweile halten sie auch länger. Nicht so wie früher und wahrscheinlich auch bei meinem ersten Schläger aus Naturdarmseiten. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken.
Bitte, gerne. Ich werde euch inzwischen mal erzählen, wie das mit den Bällen ausschaut. Tennisbälle natürlich ein.
Nein. Wir haben da ein Foto von Boris Becker. Das, bitte, kannst du das auch nochmal beschreiben?
Richtig, das jetzt. Also er sitzt auf einer Bank, auf dem er sich halt hinsetzt, zwischen den Ballwechseln, mit einer Milchschnitte-Werbung. Und er ist aber selbst kein Milchschnitte, sondern eine Banane. Und er genießt die Banane sehr. Also auch ein schönes Bananenfoto. Muss man wirklich sagen.
Muss man schon sagen, gell? Da ist der Alte, ist ja eigentlich schon der späte Boris Becker, gell? Der späte Profi.
Ja, das stimmt, ja. Da hat er wahrscheinlich schon mit kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff gespielt.
Oh ja.
Der hat ja auch noch mit Holzschlägern gespielt, oder?
Natürlich, ja. Sieg.
Also die Bälle. Die Tennisbälle bestehen ja in der Regel aus einem Gummiball oder so einer Gummiblase, die innen einen Überdruck hat. Und drüber ist Filz gespannt. Und ja, wenn man zu oft hin und her schießt mit dem Ball, dann wird es irgendwann einmal schlapfen. und dann kommt er entweder marschierst du ihm dann über den Zaun drüber ins Feld oder in den Wald oder er landet irgendwann im Mistkübel oder man spielt einfach trotzdem weiter, weil man will sich keine neuen kaufen, so wie früher.
Ja, das kenne ich auch, ja. Dass man drei Bälle kauft für Jahre.
Jahre natürlich, ja, aber es ist halt auch der Umweltgedanke, muss man an der Stelle schon auch sagen. Ja. Es ist ja nicht so, dass Tennisbälle nicht eine große Umweltverschmutzung eigentlich auch wären, weil...
Ja, voll. Ich habe das früher nie verstanden, dass nach 7 Games, wenn sie mal anzeigen, neue Bälle, wo dann die Spieler immer New Balls, einen Ball so in die Höhe heben, um das Gegenüber davon zu informieren, dass jetzt neue Bälle verwendet werden, nach 7 Games. Das ist schon übertrieben, ha?
Naja, heutzutage bei der Geschwindigkeit, die heutigen Spieler auf den Ball drauf gehen oder den Ball für einen Druck zufügen, ist eh ein Wunder, dass wir überhaupt 7 Games halten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat sich ja einiges getan. Muss wirklich unglaublich eigentlich. Weil die heutigen gehen ja eigentlich immer all in. Da wird ja nur noch
so wie
entweder
du.
Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ja, ich wünsche da, dass ich ein bisschen mehr 80% spielen könnte. Nicht immer nur 100%. Aber so bin ich auch im Podcast. Magst du über das Spielfeld auch reden oder ist es vielleicht ein bisschen zu trocken?
Nein, ich glaube, also es ist ganz interessant, darum habe ich es ja auch in die Vorbereitung mit reingeschrieben, alle.
Fassen wir zusammen, wie das ist mit dem Spielfeld.
grundsätzlich muss man mal zwischen Einzelfeld und Doppelfeld unterscheiden. Es ist beides. Allerdings sind es keine getrennten Plätze, sondern ist in einem, nur dass die inneren Linien die Markierungen für das Einzel sind und dann gibt es nur weiter draußen Linien, zwei, die dann fürs Doppel gelten. Im Einzel haben wir eine Spielfeldbreite von 8,23 Meter, während wir im Doppel 10,97 Meter dann haben. Okay?
Ich verstehe.
Dann muss man nur zwischen der Seitenfeldlinie und der Grundlinie trennen und es gibt eine Mittelmarkierung. Dann gibt es die T-Linie und die Mittellinie noch. Und zwar den Aufschlag muss man dann in ein kleines Feld, das 6,4 Meter lang ist und ungefähr 4,1 Meter breit ist, reintreffen von der gegenüberliegenden Seite. Also ein Feld, also eine Hälfte des Platzes ist übrigens 11,89 Meter lang. Genau. Das,
ja, das waren jetzt sehr viele Zahlen, aber sehr interessant. Das ist was ich mir nämlich auch nie gemerkt habe und auch nie so richtig einschätzen habe, Kinder. Also danke, dass du das wieder mal uns ins Gehirn...
Ja, genau. Die verlangen eh nicht, dass sie das jetzt irgendwer merkt, nur mal, dass man kurz ungefähr weiß, dass das halt eine Hälfte ungefähr 11 Meter mal 8 oder so. Kann man ja. Vielleicht braucht man dieses Wissen mal.
Kann schon sein, dass das in der Weihnachtsgala mal abgefuckt wird.
Ja, sicher.
Wenn der Dave mit seiner Posaune kommt, das was ein Flügelhorn ist in Wirklichkeit, dann kann schon sein, dass wir ihm das einmal abfragen. Also Dave, sei auf alles vorbereitet, bitte, ja. Ich möchte noch ein bisschen was über die Belege erzählen. Es gibt Sand, das ist meist Ziegelmehl, es gibt Teppich, es gibt Rasen und es gibt Hartplatz. Ich glaube,
es gibt auch Kunststoffgranulat und Kunstrasen.
Das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Und du spielst am liebsten in der Halle, hast du gesagt, gell?
Ich spiele am liebsten auf Sand. Aber ich spiele momentan auf Teppichboden. Und du?
Ich spiele auch, naja, kann ich schwer sagen. Ich würde gerne mal auf Rasen spielen. Also das wäre, früher war das zumindest immer mal so ein bisschen ein Ziel von mir. Mittlerweile aber eh nicht mehr so. Ich hab da keine großen Präferenzen. Ich spiele am liebsten in der Halle, weil ich finde, dass man sich da besser orientieren kann. Zumindest wenn das Licht halbwegs gut ist. Besser als unter freiem Himmel. Außerdem hast du natürlich auch konstantere Bedingungen in der Halle.
Ja, kein Wind und so, genau.
Und die Sonne, genau. Du hast vorher schon ein bisschen über die Zählweise gesprochen und das ist ja ganz
erzähl uns da was
speziell.
Drüber.
Speziell, weil da wird ja nicht 1, 2, 3, 4 und so weiter gezählt, wie zum Beispiel beim Volleyball, sondern, oder auch beim Tischtennis, sondern überraschenderweise beginnt es mit 15. 15, 30, 45 und dann quasi 60, aber Game. Ja? Und das ist durchaus ein etwas Spezielles. Und wie ist es dazu gekommen, Christian?
Ich habe gehofft, dass du uns das beantworten kannst, Olli.
Ja, das haben wir leider nicht mehr durchgelesen. Das musst du machen.
Ja, da gibt es verschiedene Theorien, wie es dazu kommen konnte. Meist wird vermutet, dass die Zählweise auf Geldeinsätze und Spielwetten im 14. Jahrhundert in Frankreich zurückgeht. Da hat man zum Beispiel einen Grodinier gesetzt, der wiederum einen Wert von 15 Denier hatte. Und in einem Satz, der damals ganz oft aus vier Spielen bestand, wurden also 4x 15 Deniers gesetzt. Oder Grodeniers. Also 15, 30, 45 und dann 60. Eine andere Erklärung bezieht sich auf die Linien auf dem Spielfeld. Und jedes Mal, wenn ein Spieler bei dem Jeu de Pomme, das du ja wirklich in Perfektion erklärt hast vorher, einen Punkt machte, bewegte er sich einen Streifen weiter und kam so allmählich in die Mitte des Feldes. Und das Spiel begann bei der 0-Zoll-Linie, hat einen Punkt gewonnen, rückte auf die 15-Zoll-Linie vor, 30 und so weiter.
Unglaublich, das ist ja fast wie beim Football dann. Hm?
Ja.
So eine Mischung aus Tennis und Football. Ich finde das ein super geiles Spiel, das würde ich extrem gern spielen.
Das schöne Pomme?
Ja.
Ja, spielen wir mal schöne Pomme. Das Paddle, wir machen eine schöne Pomme-Halle auf.
Ja. Schöne Pomme und vielleicht...
Eigentlich ist schöne Pomme, nicht Pomme, weil Pomme sind ja die Äpfel, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich, wie ich das Lied vorher gesungen habe.
Ja.
Ja, und mit Dings zusammen. Was spielen wir immer in der Millennium City?
Shuffleboard,
das wäre eine schöne Kombination. Zuerst die Pranke, was der mit der flachen Hand, schöne Pomme. Dass die richtig wehtut und das Zittern, das Zitterhändchen hast und nachher ja. Shuffleboard, was kann man auch kurz unseren Hörern mal erklären, ein sehr, sehr schönes Spiel, das wir und der Wufi, unser Pilot, letztens auch wieder miteinander gespielt haben und entdeckt haben, gibt es in der Millennium City in Wien, wo du auf einem Tisch sozusagen Curling spürst, kann man eigentlich sagen.
Also so aber ähnlich. Da das der einzige Platz in Wien ist, wo man sowas spielen kann und wahrscheinlich auch im Umfeld, möchte ich das gar nicht zu groß jetzt da an die Glocke halten. Ich würde gern, wenn ich spielen möchte, hinkommen und ich möchte gern, dass es frei ist.
Na, dann werden wir es weder an die Glocke halten noch hängen. Super, aber das war sehr interessant. Das habe ich ja bereits gesagt, dass ich das jetzt noch nicht gelesen habe. Und
ja, dann erzähl ich nur ein bisschen weiter. Jetzt wirst du wahrscheinlich einwenden, ja, aber man zählt ja beim Tennis nicht 15, 30, 45, 60. Man zählt ja 15, 30, 40. Und das ist so, erst im 16. Jahrhundert anscheinend so war, dass man es aufgrund der kürzeren Aussprache durch 40 ersetzt hat.
Siehst du, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, da habe ich glaube ich 45 gesagt. Gell?
Witzig ist auch nur, dass im Englischen der Spielstand 0 mit dem Wort Love bezeichnet wird. Also ein Spiel, bei dem der Gegner 0 Punkte erzielt, ist auch ein Love-Game. Und der Ausdruck Love für keine Punkte ist ab 1792 wieder eine Jahreszahl nachweisbar. Okay?
Ja, schön.
Dann habe ich wieder zwei Bananenfotos von dir. Für dich, meine ich. Die magst du jetzt nicht näher kommentieren mehr, sehe ich. Ab den 1670er Jahren war eine Redewendung gebräuchlich, Playing for Love, für Liebe spielen, das heißt nicht für Geld spielen. Und laut Duden wurde aus der Redewendung To be Love, umsonst sein, gekürzt.
Mhm. Interessant.
Ja. Es gibt verschiedene Schlagarten, Olli, und da bist du, ich meine, ja, du spielst zwar meistens Top-Spin, aber es steht jetzt da nichts im Skript, aber kannst du uns ein paar Schlagarten trotzdem verraten? Aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja.
Du spielst Top-Spin. Was passiert da? Wie triffst du den Ball beim Top-Spin? Was machst du da genau?
Mhm. Ja, das ist ein Trall in die Frontalrichtung. Du gibst sozusagen dem Ball einen Vorwärtstrall mit, somit fliegt er den hohen Bogen weg und geht relativ schnell und abrupt dann zu Boden und springt da sehr, sehr hoch und ungut für den Gegner ab. Und oft glaubt der Gegner dann vielleicht, der geht ins Out, aber er bleibt dann im Feld und ist natürlich ganz eine praktische Art, den Gegner zu verwirren. Und das Gegenteil davon ist Slice, wo man den Ball unterschneidet und da muss man aufpassen, lieber Christian, das weißt du auch, da braucht man wirklich ein Händchen und ein Gespür dafür, dass man, wenn man den Ball unterschneidet, dass man dann nicht aus dem Feld hinaus spielt und hinaus den Ball hinaus fliegen lässt.
Weil, also der Unterschnitt mit einem Winkel unter 90 Grad dann, genau, dafür, sozusagen.
Dafür springt er auch nicht mehr so hoch auf, wenn er denn ins Feld fällt.
So wird man Stoppball dann spielen zum Beispiel.
Ja.
Da kann man. Dann gibt es ja noch an meiner Lieblingsschläger den Drive. Was ist denn beim Drive?
Drive? Du meinst den Schlag, den der Jim Courier, like the messenger,
yes,
sehr, sehr gern benutzt hat. Drive ist einfach ohne
Trall. Ich auch, muss ich sagen. Ja.
Du spielst auch gern Drive?
Ich spiele schon. Ich glaube, ich spiele keinen Orgen-Topspin spielen. Also ich spiele nicht. Nein, ich spiele eher der Drive-Typ.
Ja, okay. Beim Drive musst du natürlich flink auf den Beinen sein. Wir wissen, Tennis ist die Hälfte des Erfolges. Liegt in den Beinen. Gute Beinarbeit.
Ja.
Und da musst du natürlich immer gut zum Ball stehen. Dementsprechend auch schnell auf den Beinen sein. Und auch das Spiel gut lesen können, antizipieren, damit du Drive überhaupt spielen kannst. Deswegen spiele ich zum Beispiel im Topspin, weil da kann ich immer ein bisschen hinterm Ball sein, hinterher reiten sozusagen, weil dann gelingt mir trotzdem nur ein halbwegs passabler Schlag. Aber wenn du natürlich über dem Ball bist, dann kannst du Vollgas Drive eine Fotzen.
Okay, dann erzähl uns mal was über den Lob, bitte.
Lob ist, wenn man ein wunderbares Handout geschrieben hat und der Podcast-Partner sagt noch zu einem, gut gemacht, kriegst ein Sternchen.
Oder ja, meinst du das? Das Lob, ich habe den Lob gemeint.
Ah, okay, mit harten P. Das ist, wenn der Gegner am Netz steht, dann kannst du unter den Ball hinein kriechen mit dem Schläger und ihn hochlupfen. Und dann den Gegner überheben.
Überheben. Mhm. Ist meistens sehr lustig und macht mir persönlich immer sehr viel Spaß. Dann sieht man den anderen.
Mit Abstand der lustigste Schlag, ja?
Ja. Dann kann man den anderen so, das sieht man dann nach hinten schwatteln. Mhm. Und ja, meistens
im Amateurbereich kommt er dann trotzdem zurück. Genau. Naja, im Amateurbereich probiert man dann gern, vielleicht durch die Füße zurückzuschießen, weil im Fernsehen schaffen sie es ja jedes Mal.
Ja.
Im Amateurbereich nie. Schön.
Ja, ja. Dann, Olli, was passiert? Was würde passieren? Es gibt ja dann noch einen Schlag. Angenommen, ich stehe am Netz und du an der Grundlinie. Ja, und der Ball kommt zu dir. Was wirst denn du dann machen, wenn du mich nicht lobst? Und ich stehe so mittig vielleicht da. Was machst du denn dann?
Ja, dann würde die zum Beispiel passieren.
Ja.
Ja.
Auch immer ein schönes Gefühl, finde ich, wenn man jemanden passiert.
Absolut, absolut.
Ja.
Prädestiniert finde ich für die Rückhand-Longline, oder? So passieren.
Oh.
Rückhand-Longline.
Wenn man gut ist, kann man das machen, ja.
Das ist das höchste der Gefühle.
Ja, voll. Mhm. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, dass du mich loppen willst. Ich stehe am Netz, Olli. Du willst loppen, also du willst mich überheben, aber irgendwas hat mit dem Lob nicht hin. Und er ist zu flach. Und ich kann ihn dann doch, wenn ich mich strecke oder wenn ich ein bisschen springe, nur erreichen. Wie würdest du das nennen dann? wenn ich den Ball spiele?
Den Überkopfschlag?
Nein,
den Tennis sagt man natürlich Smash dazu.
Genau.
Smash.
Oder Schmetterball.
Schmetterball, sehr, sehr schön. Ganz fein.
Genau. Ich glaube, jetzt haben wir die gängigsten Schläge.
Aufschlag durch. Vielleicht.
In Aufschlag.
Service, noch, genau. Sagt man dazu.
Die Surf. Ja. Mhm. Und haben wir, wie heißt der Sabre? Wie heißt der vom Federer, dieser Schlag? Die Mischung aus Wolle und Schlag, normalen.
Den kenne ich leider nicht. Den kenne ich nicht.
Sagt dir das echt nichts mehr?
Na,
ist überraschend, weil da hat er nicht irgendein Australian Open mal gewonnen, schon relativ spät, weil er da einen neuen Schlag entwickelt hat und das hat die ganzen Gegner dann verunsichert, weil er Nein, okay. Na gut.
Aha. Keine Ahnung, das sagt mir nichts leider. Aber ich kann es gerne mal nebenbei in Google eingeben.
Ich glaube Sabre, ja.
Sabre. Federer Sabre Return. Tatsächlich, ja. Mhm. Ne, du hast vollkommen recht. Für Sneak Attack ist das ein Akronym. Verstehst? Mhm. Blödsinn. Sneak Attack by Roger Sabre. Aha. Spezielle Rückschlagform. Der zweite Aufschlag des Kontrahenten wird, der meist ein bisschen vorsichtiger gespielt wird, wird sehr früh beantwortet. So, wie du eigentlich bereits gesagt hast. Genau. Möglichst früh retourniert und dann hat der Gegner wenig Zeit, um sich auf den nächsten Schlag vorzubereiten. Ja. Toll.
So werde ich bei dir reingehen in unsere nächste Partie. Man, du spielst beide Aufschläge auf risikolos, muss man sagen. Insofern kann ich da zweimal voll neu hingehen. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Spielstrategien, die sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man fast sagen, im Tennis immer wieder festgesetzt haben und dann wieder verschwunden sind.
Ja, und das ist auch schon unser letzter Punkt, Christian. Da bin ich jetzt nochmal sehr, sehr, sehr gespannt.
Es gibt... jetzt spielt es fast niemand mehr, früher Surf-Volley gegeben. Surf-Volley, es hat ein paar Spezialisten gegeben, die das einfach sehr gut gemacht haben. Da ist der Aufschläger hat nach dem Aufschlag versucht, so weit wie möglich zum Netz vorzudringen, um dann den Ballwechsel gleich einmal im Anschluss mit einem Volley abzuschließen.
Jetzt ist wichtig, liebe Leute, dass ihr vorher aufpasst habt, weil jetzt müsst ihr natürlich wissen, was ist überhaupt der Volley, gell? Für diejenigen, die sich beim Tennis nicht so
gut ausgekannt haben. Das haben wir, glaube ich, gar nicht besprochen, Olli. Wir haben gar nicht besprochen, was ein Volley ist.
Dann werden wir das sofort nachholen. Ich glaube, du hast das mal erwähnt, zumindest,
ja.
im Zusammenhang mit einem Netz. Aber vielleicht ist uns das durch die... Vielleicht haben wir den... Habe ich die da passiert. Hm. Und somit... Ja. Ja, Volley ist, wenn man nicht passiert wird, sondern wenn man den Ball am Netz abprallen lassen kann.
Ohne, dass er vorher im eigenen Feld am Boden aufkommen ist.
Ja. Korrekt.
Genau, also voll drauf an einem Aufschlag und dann vor zum Netz. Und dann volieren.
Schaut euch ein paar Sampras, Becker oder Ivanisevic Videos an. Dann
genau, die haben das gespielt.
Kennt sich aus.
Was hast du noch? Es gibt nur eine zweite Variante, es kann nämlich der Aufschlag mit weniger Tempo gespielt werden, aber dafür mit mehr Schnitt. Und da also macht halt der Winkel, der stärkere, der dadurch entfaltet wird, dem Rückschläger größere Probleme, den Ball zu retournieren. Und wird häufig mit dem Aufschlag aus der Platzmitte gedrängt und dann vor zum Netz und Abschluss und fertig.
Ja? Aufschlag.
So haben zum Beispiel Edberg oder McEnroe dann gespielt mit angeschnittenen Aufschlägen. Nicht voll drauf wie der Becker, eher angeschnitten. Genau, dann gibt es das, womit wir, also damit meine ich den Oliver und ich, groß geworden sind. Das war das klassische Grundlinienspiel. Mit Stops, Topspin oder Slice von hinten von der Grundlinie einfach so lange draufhauen, bis der Gegner einen Fehler macht oder bis es einem gelingt, den Winner zu machen.
Bis er zermürbt ist, kann man sagen.
Bis er zermürbt ist. Im Amateurbereich ist das eh meistens nicht sehr lange.
Vor allem bei 35 Grad im Mai, wo man so nicht gewohnt ist.
Genau.
Oder im Juni. Jetzt hast du noch was aufgeschrieben, das heißt Chip and Charge.
Ja, das hat mir persönlich gar nichts mehr gesagt.
Mir auch nicht.
Also, da antwortet der Rückschläger auf den Aufschlag direkt mit einem Angriffsball. Das heißt,
Das ist eigentlich eh so wie der Federer, ne?
Er blockt den Ball nicht nur, sondern ist ein direkter Angriffsball, der erst dem Rückschläger erlaubt, danach sofort ans Netz zu gehen.
Ist eine Variante, der Federer mit seiner Swarp, oder wie war das? Wie hat das geheißen?
Sabre.
ist dann eher Variante von dem.
Ist er, genau.
Und jetzt kommt etwas, was dir sehr am Herzen liegt, das weiß ich ganz genau, weil von dem hast du schon sehr, sehr oft geredet.
Ich weiß,
Tag und Nacht ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist, glaube ich, dein Lieblingsschlag und das ist der sogenannte Inside-Out-Schlag. Christian, wie funktioniert denn der? Du als Meister des Inside-Out-Schlags.
Ist auch zum Zuschauen schön und zum Spielen auch. Da ist es so, dass man zum Beispiel die schwächere Hand umläuft, das ist meistens dann die Rückhand. Also du umläufst die Rückhand und spielst den Ball, der eigentlich mit der Rückhand zu spielen wäre, aber mit der Vorhand. Und dass du dann ganz viel Druck aufbauen kannst, spielst du das meistens diagonal. Und da ist mir immer gesagt worden, das habe ich im Wikipedia-Artikel allerdings überhaupt nicht gefunden, dass sie dieser Schlag aber, dass das Counter-Cross ist. Erst wollte ich da, ja, stimmt das überhaupt alle? Oder hat man da...
Das hast du auch schon ein paar Mal gesagt.
Ja, Blödsinn erzählt.
Ja. Ich glaube schon, ja. Oder vielleicht habe ich es einfach nur in mein Repertoire aufgenommen, in mein Vokabular, weil du es so oft erwähnt hast. Kann auch sein. Super, absolut.
Ja. Wie taugt dir der Inside-Out oder der Counter-Cross?
Extrem gut. Wenn ich nur an diesen Schlag denke, möchte ich sofort ein Tennisspiel jetzt anschauen. Also, da hat man wirklich taugen. Jetzt schaut, dass die Saison gerade off ist, während wir unseren Tennis...
Ich bin immer so drin beim Zuschauen, dass ich da, so wie in den 90ern beim Mustard, wirklich so mitfiebere und ganz viele Tennisspiele sehe. Ja, aber gut. Vielleicht komme ich ja wieder rein. Ich habe jetzt Sky mit Sport, also kann ich viel Tennis schauen. Australian Open bin ich ja wieder fix am Start.
Genau.
Ja, Olli, erzähl uns ein bisschen was über ein Turnier. Ja.
Das wird fein. Apropos Turnier, apropos Australian Open, ist das erste Grand Slam Turnier, das erste von vier Grand Slam Turnieren, ihr wisst es, alle unsere Hörer sind natürlich im Bilde. Es folgt dann Paris auf Sand, Australian Open auf Hardcourt, Paris auf Sand. Dann die Partie in Wimbledon, in London und London. Und dann noch in New York. Genau. Das sind die vier wichtigsten, größten Turniere, die am meisten, wo es am meisten Geld zu verdienen gibt. Die größte Ausschüttung von Gewinnen und natürlich auch das meiste Prestige und die meisten Punkte für die ATP-Rangliste. Bei den Damen ist es die WTA-Rangliste. Und je mehr Punkte man auf dieser Tennis-Weltrangliste gesammelt hat, desto weiter vorn findet man sich dann wieder im Ranking.
So schaut es nämlich wirklich aus, ja.
So schaut's aus. Und jeder möchte gern irgendwann einmal in die Top 10 kommen. Das ist ein geflügeltes Wort. Obwohl ja der Öfte schon ganz gut spielt.
Man kann auch sagen, dass wahrscheinlich sogar der 100. schon ziemlich passabler Tennisspieler ist.
Ganz genau. Ja, so ist es. Aber es bringt auch einen gewissen Vorteil, weil das Ganze wird ja im K.O.-System ausgetragen, so ein Turnier. Und je weiter du vorne bist in der Weltrangliste, desto weiter wirst du auch im Turnierplan gesetzt und desto leichtere Gegner hast du am Anfang. Ui, da
Ah, da fliegen die Mikro schon durch die Gegend. Ja, Olli.
Mit der Rückhand habe ich es weggeschossen.
Das war ja fast schon ein guter Abschluss für diesen schönen Podcast, den wir aufgenommen haben. Leichtere Gegner wegschießen. Wer tut das nicht gern? Mir persönlich taugt es aber auf Augenhöhe zu spielen. Und ich habe einmal gehört, dass Tenniskreisen, hat irgendein Profi mir erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, ob es nicht der Djokovic war oder Team, dass sie ja, egal ob du jetzt auf Nummer 3 bist oder auf Nummer 10 oder auf Nummer 52, dass bei so Turnieren du dich immer mit Leuten auf Augenhöhe matcht.
Ja, das glaube ich auch, dass da geht es sehr oft um den Kopf, oder? Das sagt man ja auch beim Tennis, entscheiden sich die Spiele oft im Kopf, um Selbstvertrauen. Das ist natürlich im Spitzensport generell so. Aber bei so einem schnellen Sport wie beim Tennis, da muss man halt dann, wenn man da ein bisschen dann nervös wird, dann wird die Koordination ein bisschen beeinträchtigt und das Händchen ist dann nicht mehr so gut. Und das haben natürlich die routinierten Spieler, die sich schon viele Folge angesammelt haben, die sind dann natürlich nicht mehr so nervös, genau. bei solchen entscheidenden Big Points, wie man so schön
sagt. Ja, wobei der Becker, als er den Djokovic gecoacht hat, da im Nachhinein einmal in einem Interview gesagt haben soll, ich habe es gesehen, dieses Interview, und da hat er gemeint, dass das der Djokovic, und da war der Djokovic schon Nummer 1 und hat, weiß ich, wie viele Grand Slams schon gewonnen gehabt, dass selbst der nur vor Matches manchmal die Nerven weg hat, und hat gesagt, er kann nicht mehr spielen. Er hat dadurch gecoacht werden müssen, weil er sich plötzlich nicht mehr sicher war. Verifizieren können wir das nicht. Was wir verifizieren können allerdings ist, dass es noch andere Turniere gibt, neben den Grand Slam Turnieren, nämlich nur Tausender, wo es für den Sieg 1000 Punkte gibt, 500er und 250er. Dann gibt es noch Challenger und Future Turniere für die Einsteiger, beziehungsweise für die sich von einer großen Verletzung erholen und wieder Fuß fassen wollen im Profi-Tennis.
So ist es.
Letztes.
Letzte Frage. Beide wollten wir jetzt was Letztes
sagen. Für diese Sendung hätte ich nur für die ein Letztes.
Und ich hätte dann nur eine letzte Frage für dich.
Ja, dann bitte, hau du mir zuerst die Frage raus.
Ja, okay. Hast du früher auch einmal mit einem rosaroten Ball gespielt? Oder immer nur mit gelben?
Ich habe mit weißen und gelben gespielt. Aber rosa-rot niemals.
Sieht man eigentlich gar nicht mehr, gell? Also ich habe, glaube ich, schon mal einen rosa-roten auch gehabt, weil hat man schon taugt da. Ich möchte dir und unserer geneigten Hörerschaft nur mitgeben, dass die gelben Tennisbälle das erste Mal 1986 verwendet worden sind in Wimbledon. Falls euch interessiert.
Und falls nicht auch. Auf unserem letzten Bananenbild haben wir vier Bananen, die in verschiedenen Reifestadien sind. Ja? Von ganz rechts, Olli, eine gelbe Banane, dann schon eine leicht braune, eine ziemlich braune und eine extrem dunkelbraune Banane, Olli. Du siehst diese vier Bananen. Und wo siehst du momentan den Zustand des Tennissports? In welcher Verwesungsstadium siehst du das?
Ach, das ist eine philosophische Frage. Ich finde, die zweite Banane, die nicht mehr ganz frisch ist, sondern ein bisschen angebräunt, da sehe ich im Tennissport aktuell natürlich auch gebeutelt durch Corona, gebeutelt dadurch, dass sie natürlich die gesamte aktuell, wir sind jetzt 2022, wo wir das aufnehmen, dass sie der beste Spieler der Welt, und er hat das jetzt wieder bewiesen durch das, dass er sie die ATP, den Titel bei den ATP Finals geholt hat, der Djokovic, dass der dann einfach natürlich auch durch Eigenverschulden, aber auch durch verschiedene andere Einflüsse nicht bei allen Turnieren mitspielen hat können. Und somit natürlich auch momentan nicht Nummer 1 ist, was er sonst natürlich schon wäre. Das finde ich dann ein bisschen schade, wenn der Sport beeinflusst wird durch solche Faktoren und wo nicht einfach der Beste dann auch ganz oben steht. Aber so, deswegen, sonst wäre es vielleicht eine gelbe Banane, ganz eine schöne frische. Aber manche mögen ja die braunen Bananen lieber. Also von daher. Mhm. Meine Einschätzung. Du, was sagst du?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also wenn es nur von meinem eigenen Interesse jetzt einmal da Bilanz ziehe, dann spiele ich zwar gern und ich mag den Sport, aber das Zuschauen und die Profis interessieren mich nicht mehr so viel, wie das früher schon einmal war.
Weil sie so lange Hosen tragen haben.
Haben sie nicht jetzt wieder lange?
Lange Hosen?
Ja, sicher.
Na, aber ich kann euch sagen, der Henry Bunny Austin war 1932 der erste Spieler, der in Wimbledon kurze Hosen trug.
Ah, der Wimbledon, da ist mir auch noch was eingefallen. Sensation! Sensationelle Nachricht. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie blöd ist denn das? Was für einen Stellenwert gibt man denn Wimbledon da schon wieder? War eine Meldung wert, eine Nachricht wert, dass jetzt dunkle Unterwäsche bei Frauen erlaubt ist in Wimbledon. Sensationell, oder?
Na schau. Ja, ja, das ist natürlich so eine Geschichte. Ja. Sie haben ja auch immer früher auch bodenlange Kleider tragen müssen, die ersten Frauen in Wimbledon. Aber irgendwann werden sie schon in der modernen Welt angekommen sein und wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen und verbleiben mit drei, möchte fast sagen, magischen Worten. Und die lauten: Spielt's mehr Tennis. Bis gleich.